Guten Morgen von meiner Seite, ganz, ganz herzlich willkommen zum Karfreitagsgottesdienst. Und ich möchte zum Einstieg schnell kurz erzählen, die Predigtvorbereitung, wenn man sich so mit Karfreitag auseinandersetzt, da ist so viel drin, so viel an Botschaften, so viel an Symbolik, an Geschichtsträchtigen. Ich habe schon 7 Seiten geschrieben und bin auf einmal bei der Verhaftung war und habe gemerkt, ich muss einiges rauskürzen, einiges rausstreichen. Es war wirklich ein Dilemma, die Vorbereitung, weil natürlich steht das Kreuz im Vordergrund von der Osterpredigt oder von Ostern, aber der Weg als Kreuz von Jesus Christus, der ist auch äußerst spannend. Und ich habe mich dann gefragt, wo setze ich den Schwerpunkt in all dem inne, was Jesus für uns da hat in diesen 3 Tagen. Und so habe ich mich dafür entschlossen, dass wir den Weg zum Kreuz heute anschauen, wie das abgelaufen ist. Und das ist mein Wunsch, dass du in dem Weg auch erkennst, Gottes Liebe, Gottes Wirken, wie Gott souverän auch dort alles in der Hand gehabt hat, das geführt hat. Und wir dürfen miteinander staunen, wie das alles abgegangen ist damals an dem Passafest, an dem Karfreitag bis Samstag genau. Und darum haben wir heute ein bisschen den Garten Gethsemane anschauen und die Verhaftung und noch das Verhör. Dort ein bisschen reinschauen, was dort alles in der Bibel steht. Und uns, ja, uns auch beschenken lassen von all dem, was Gott dort drin getan hat. Und wir starten mit dem Garten Gethsemane. Und selbst dort, in dieser dunklen Stelle von Jesus Christus, auch dort hat es bereits ein Wunder drin. Und das wollen wir miteinander anschauen. Also es hat immer wieder Wunder, auch in dieser Geschichte von der Verhaftung, von der Verhör, wo Jesus Christus erlebt hat. Und wir starten also gerade in dem Garten Gethsemane und steigen dort ein, wo Jesus Christus am Boden ist. Also wir fangen am tiefsten Punkt an, wo Jesus erlebt hat in dieser Geschichte, auf dieser Erde, wo er merkt, jetzt geht es am Ende zu. Jetzt kommt ja der Punkt, wo der Vater mich verlassen wird. Es wird beschrieben in der Bibel, er ist von Furcht und Angst ergriffen gewesen. Von Furcht und Angst, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Evangelien die durchliest, dass in diesen 3 Jahren alles passiert ist, die Souveränität, wo Jesus immer in jeder Situation an den Tag gelegt hat und ist ja immer wieder in Todesgefahr gewesen, aber jetzt in dem Garten Gethsemane, jetzt kommt das auf und die Bibel sagt, eine schreckliche Furcht und Angst ergreift ihn. Schweiß wie Blutstropfen laufen ihm runter und er sagt zu seinen Freunden, die dort dabei sind, in dem Moment im Gebet, meine Seele ist zu Tod betrübt. Und dann kommt der berühmte Satz, wo er zu seinem Vater sagt, zu Gott, lass doch den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Kelch, der beschäftigt uns jetzt am Anfang. Lass doch den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich habe mir Gedanken gemacht, überlegt, was könnte der Kelch gewesen sein, was sollte Jesus damit sagen? Im ersten Moment, der erste Impuls ist natürlich das Leiden, das vor ihm ist. Lass das Leiden an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr in dem Kelch drin. Da ist nicht nur sein Leiden drin. Wenn ihr in den Kelch hineinschaut, ist auch unser Leiden drin. Jesus sieht dort nicht nur die kommende Trennung von sich selber, von Gott am Kreuz, sondern er sieht die gesamte Menschheit trennt von Gott. Und ich glaube, das hat ihn so aufgewühlt. Das hat ihn so beschäftigt. Er hat in dem Moment, wo er in den Kelch hineinschaut, ich glaube, wie auf den Boden der Hölle geschaut. Ganz tief runter. Und da drinnen sieht er all das, was die Menschheit macht, was die Menschheit betrifft. Er sieht aber nicht nur die Schuld, glaube ich, er sieht auch da drin deine Hölle. Er sieht deine Hölle, die Heim von der häuslichen Gewalt. Ich glaube, er sieht deine Hölle, die Heim von der finanziellen Not. Deine Hölle von der Krankheit. Deine Hölle von der Angst, deine Ungewissheit, deine Sorgen. All das, was Gott nicht vorgesehen hat für die Menschen. All das, was uns trennt von Gott. All die Konsequenzen, die uns trennen, all, die uns jetzt passieren, weil wir von Gott trennt sind. All das, glaube ich, geht in dem Moment bereits an ihm vorbei. Und Jesaja sagt ja im Kapitel 53, all die Krankheiten nimmt er auf sich und trägt unsere Schmerzen. Nicht nur unsere Schuld, auch unsere Schmerzen. Nicht nur unsere Verfehlungen, auch unser Leid. Das alles schwingt in dem Kelch. In dem einen Satz lässt der Kelch an mir vorbeigehen. All das Grauen, das er dort sieht. Und dann ist es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, dass, oder vielleicht nachvollziehbar, wie gross der Gang an das Kreuz tatsächlich war. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, oder du dir vielleicht auch, vielleicht wäre auch jemand anderer an das Kreuz gegangen. Vielleicht wäre auch jemand anderer bereit gewesen, sagen, ja gut, wenn ich alle Menschen retten kann, ja, dann wäre ich vielleicht auch bereit zu sterben. Und die Bibel kennt ja die Frage, auch im Römerinnen. Im Römertext, im Römer 5,7 sehen wir das, wo der Paulus diese Frage auch sagt, gestellt bekommt. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Also ein Mensch ist durchaus bereit, sich zu opfern für andere. Aber dann kommt eben der grosse Unterschied. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Okay, für einige Menschen zu sterben, um sie zu retten, ja, das könnte man sich noch überlegen. Aber wenn ich dann in den Kelch hineinschaue und sehe, die Massenmörder, die über die Welt gehen, die Kinderschänder, die über die Welt gehen, der Mord und Totschlag, der stattfinden wird, nein, für die möchte ich nicht sterben. Nein, für die Menschen, die mir das und das angetan haben, für die kann ich nicht sterben. Aber all das sieht Jesus Christus genau in dem Moment. Er sagt ja zu uns, wo wir noch Sünder waren. Und das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Etwas, wo wir tief in unser Herz schreiben müssen. Gerade in dem Moment der Zweifel. Jesus hat ja zu uns gesagt, wo wir noch getrennt waren. Er hat ja zu uns gesagt, wo wir in den Kelch hineinschauen. In den Blick in die Hölle. In die tiefe, schlimme Zeit. Er ist ans Kreuz gegangen, obwohl er das Abgrundtiefe alles gesehen hat. Und dann sagt der Lukas in seinem Evangelium, und dann sind Engel gekommen, die ihm dient haben. Eigentlich auch ein Wunder. Ich habe am Anfang gesagt, man sieht eigentlich im Garten Gethsemane schon ein Wunder. Aber das ist eigentlich nicht das Wunder, auf das ich rausgehen will. Weil jetzt verlassen wir den Garten Gethsemane zusammen mit Jesus und seinen Freunden und begeben uns in diese Szene von der Verhaftung. Und dort kommt eigentlich für mich das erste grosse Wunder von der Passionsgeschichte. Weil wenige Augenblicke vorher sehen wir den Jesus am Boden, schweißüberströmt, blutig, Blutstropfen, die aber Angst verzerrt, zweifelnd, ringend. Und stellen wir uns jetzt mal vor, in dem Moment wären die Römer gekommen. Der Jesus am Boden, schwach. Stellen wir uns mal das Gefühl vor, auch in der Weltgeschichte, was das bedeutet hat. Aber Gott hat einen Plan, Gott hat geführt und Jesus hat gewusst, wenn seine Schächer kommen. Und jetzt kommt das Wunder, wenige Augenblicke später. Und da sehen wir auch die Gebetserhörung von Gott, wo er Jesus erhört im Gebet. Er lässt den Kelch nicht von ihm vorbeigehen, aber er erhört sein Gebet. Er stärkt ihn, er schickt Engel und jetzt kommen die Soldaten und da steht der souveräne Jesus wieder da, wie wir ihn aus diesen 3 Jahren kennen. Für mich ein Wunder. Jesus war Mensch gewesen, in der Zeit, in der er auf dieser Welt ist. Er ist Mensch wie du und ich. Und er zeigt auch in dieser Situation, was es bedeutet, wenn man ganz nahe bei Gott ist, wenn so schwere Momente kommen. Es soll uns auch ein Trost sein. Jesus, du lässt mich in der dunkelsten Stunde nicht allein. Gott, du bist da bei mir, wenn ich auf den Boden von meiner persönlichen Hölle schauen muss. Und Gott stellt Jesus seine Souveränität in dem Augenblick wieder her, wo er sie braucht, wo er da ist. Gottes Plan geht auf. Und jetzt darf man staunen, wie der Plan, jeder Schritt, jeder Dialog in Gottes Hand ist, wo jetzt kommt, durch die ganze Passionsgeschichte. Wo man vielleicht ein bisschen überseht, wer eigentlich die Führung hat. Sind das die Römer, sind das die Juden, die hohen Priester im Moment oder wer ist das? Wir wenden uns jetzt der Verhaftung zu, die Situation gerade nach dem Garten Gethsemane und das schauen wir aus dem Johannesevangelium an, Kapitel 18. Die die Bibel führen, Johannes 18, Vers 3 bis 8.
Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte und hohe Priester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit meint er seine Freunde. Ein herrschender Jesus vom Garten Gethsemane zurück auf die Straße, wo die Römer kommen. Und wo die Gruppe ihm entgegenkommt, langt sein Wort: Ich bin's, gibt sich zu erkennen und alle fallen an den Boden, verneigen sich vor Jesus Christus. Und ich frage euch: Ist das eine Verhaftung? Stellen wir uns so vor, wenn ein Räubernest ausgehoben wird? Ich glaube nicht. Und wir müssen uns die Szene ich weiß nicht, ob du auch schon in die Kinderbibel hineingeschaut hast oder andere Bibeln, die Szene noch ein bisschen ausmalen. Es ist nämlich noch wichtig, dass da alle am Boden gehen, weil der Johannes schreibt im Urtext von einer Kohorte, die da mitgekommen ist. Also wir haben Tempelpolizei, Diener vom Hohen Priester und eine Kohorte Soldaten, Römer. Die sind natürlich mitgekommen, nicht zum Jesus verhaftet, das war Sache der Tempelpolizei gewesen, aber Kohorte, das ist gemäss auch heutige Forschung von der Römer, 480 Mann. Also sind 500 Leute an diese Verhaftung mitgegangen. Und das ist schon noch spannend. Wahrscheinlich haben die Leute nicht gewusst, ja, wie viele Leute werden dort im Garten sein. Jesus ist ja nicht mit seinen 12 Leuten im Tempel oder überall unterwegs. Es war ja immer ein Schar gewesen. Sie sind auf Nummer sicher gegangen. Jetzt kommt der Jesus auf die Straße. 500 Mann, ich bin's. Und alle müssen sich verbeugen. Faszinierend und gleichzeitig auch tragisch. Dass ich bin, das wird uns auch noch jetzt ein bisschen beschäftigen. Das ist nicht nur so ein Wort, so ein Heldentat, wie ich bin, ich stelle mich jetzt all dem, sondern das ist auch Prophetie. Und der Johannes hebt das immer wieder vor in seinem Evangelium. Ich bin's. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der Messias. Ich bin's. Und das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, dass alle Menschen irgendwann Jesus werden erkennen, wo Jesus wird sagen: Ich bin's gewesen, ich bin der Messias, ich bin der gewesen, der für dich auf die Welt gekommen ist, und wir werden auf die Knie gehen. Und ich wünsche dir, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du auf dieser Seite der Jünger stehst, in dieser Situation, in der Seite der Menschen, die Jesus kennen. Weil die Jünger stehen da hinter Jesus und Jesus schaut auf die Schar. Und sie müssen sich vor Gott beugen. Ich bin's. Sag doch vorher Ja zu Jesus. Ich bin's, sagt er. Ich bin dein Retter. Das schauen wir auch am Schluss nochmal an. Also nochmal zurück zu dieser Verhaftungsszene. Das Ich bin's, das ist der Ausspruch, wo die Weltgeschichte verändert hat. Und die Szene zeigt auch, dass alles freiwillig passiert ist. Jesus hat sich verhaften lassen, das ist auch noch wichtig. Und wir können nicht sagen, ja, er hat gar keine andere Wahl gehabt, als das Kreuz zu gehen. Wir kennen die Situation, Jesus im Tempel, sie haben ihn steinigen, er ist einfach gegangen. In Nazareth ist er sogar durch die Menschenmenge hindurch, wie, ich weiß nicht, wie ein Schwamm, wie unsichtbar, wie ein Geist. Also er hat durchaus Möglichkeiten gehabt. Wir sehen da im Evangelium, er hat gewusst, dass sie kommen. Ich bin da, ich bin bereit, ich lasse mich verhaften. Und die 500 Leute, gegen die 11 Jünger und Jesus. Und dann kommt das zweite Wunder, wo Jesus einfach sagt: Ihr habt mich wollen, lasst die anderen gehen. Und das ist kein Bitt, das ist ein Befehl. Unglaublich. Also wenn man das Räubernest aushebt, dann verhaftet man eigentlich alle Räuber. Und wenn ich schon 500 Nasen mitnehme, habe ich etwas vor. Aber Jesus sagt: Und ihr lasst meine Jünger gehen. Das ist eine Erfüllung von der Prophetie hinten dran. Keines von meinen Schafen wird ich verlieren. Und sie lassen die 11 Jünger gehen. Unglaublich, dass das einfach so möglich ist, dass sie die Mittäter davor kommen lassen. Das ist ja nichts Neues. Man hat ja immer wieder Messias in Jerusalem. Die Römer sind immer wieder mit Revolution beschäftigt gewesen. Man kennt das aus der Geschichte. Es hat auch zu dieser Zeit 3-4 Versuche von Zeloten. Da ist immer die ganze Räuberbande eingepackt worden. Ein Wunder. Ja, Jesus hat das verhindert. Und so gehen sie miteinander zurück nach Jerusalem, ins Zentrum, zum hohen Priester. Der Petrus gab mit und auch der Johannes gab mit. Das ist noch wichtig. Der Johannes ist dort auch dabei. Er ist der, der auch Zugang hatte zu den hohen Priestern. Man geht davon aus, dass der Johannes Freunde hatte im Tempel, sogar Freunde hatte auf höchster Stelle. Von dort her wissen wir auch all die Dialoge, die stattgefunden haben, 1:1. Der Johannes ist dort dabei gewesen. Und in diesem Verhör, dort wollen wir uns zwei Punkte anschauen. Man gumpelt dort gerade in die Situation, wo die Zeugen aufgerufen worden sind. Und wir lesen dort aus Matthäus 26, Vers 59 bis 61. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Er hat gesagt, ich kann den Tempel abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Also wenn wir jetzt den Satz einfach mal so ein bisschen zentral stehen lassen, ist das ein Todesurteil wert? Aber die hohen Priester flippen völlig aus. Sag uns jetzt, ob du der Messias bist oder nicht. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir 2 Sachen. Erstens mal hat Jesus das gar nicht gesagt, sondern Jesus hat gesagt im Johannes 1,19, brecht den Tempel ab und ich werde ihn wieder aufrichten. Also er wird nicht angeklagt wegen dem Sabbatbruch. Er wird nicht angeklagt, weil er gesagt hat, ich kann dir die Sünde vergeben. Oder die Ehebrecherin, die er springen lässt. Oder all die Dispute im Tempel. Sondern er wird wegen dieser Tempelgeschichte selber zum Tod verurteilt. Also der Tempel rückt plötzlich ins Zentrum vom ganzen Geschehen. Und hat auch eine Prophetie natürlich hinten dran. Das ist uns klar mit dem Tempel, was gemeint ist. Aber jetzt schauen wir mal an, warum eigentlich die Pharisäer dort so durchstartet. Jesus ist natürlich der wahre Tempel und es gibt eben eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und interessanterweise geht es um einen Erlass, der nicht von Mose kommt, sondern von einem babylonischen König, also auch von einem Heid, nicht von den Israeliten selber, wo Jesus zum Tod verurteilt. Und das ist ein bisschen klein, sehe ich jetzt gerade. Ich lese euch das vor. Das steht im Esra 6,11, wo der babylonische König Darius die Juden zurückgeschickt hat und ihnen gesagt hat, ihr dürft den Tempel aufbauen, ich gebe euch das ganze Material, ich gebe euch Opfer und alles mit. Und hat ihnen zum Schutz Leute mitgegeben und sagt dann in Esra 6, ferner wird von mir, vom König Darius, befohlen, wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, also den Tempel in der Aufbau, so soll ein Balken aus seinem Haus herausgerissen und er, also der, der übertreten hat, daran aufrecht angeschlagen werden. Und sein Haus soll um seiner Tat willen zu Schutthaufen gemacht werden. Also wenn jemand das Dekret übertritt, dass der Tempel aufbaut, jetzt sich dagegen stemmt, dann soll ein Balken aus seinem Haus rausgerissen werden und man soll aufrecht den Frevler an das Kreuz nageln. Ein Erlass von einem heidnischen König, ein Erlass, der gegen ein Haus geht, nicht einmal gegen Gott, und das gereicht Jesus zum Todesurteil. Und wo Jesus sagt, ihr brecht den Tempel ab, ist das keine Rhetorik, kein rhetorischer Satz, sondern es ist tiefster Ernst. Gott schafft einen neuen Tempel, und Jesus wird sagen, ich bin der neue Tempel. Ich werde in 3 Tagen auferstehen und den neuen Zugang zu Gott sein. Der zweite Punkt, den wir uns noch kurz anschauen, in den Verhörungen, auch nachher mit dem Pilatus zusammen, ist auch noch wegweisend, weil in erster Linie steht Jesus vor den geistlichen Führern. Man könnte also sagen,
Er ist verurteilt worden von den geistlichen Führern von Israel. Und man hat im Alten Testament ja auch im Altertum auch oft nur ja, für Schlusszeichen die Juden Schuld gegeben. Die Juden haben Jesus umgebracht. Das hat man manchmal auch noch als Verfolgungsgrund genommen, gerade aus gewissen kirchlichen Kreisen. Die Wahrheit ist aber, die hohen Priester haben ihn verurteilt, dann ist er zum Pilatus gekommen. Pilatus hat ihn verurteilt als weltliche Organisation und Israel hat ihn verurteilt. Kreuzige ihn, schreit. Also man sieht hier eine Chronologie. Zuerst Trennung von der geistlichen Führung von Gott, Trennung von Israel, Trennung von der ganzen Welt, das damalige Römertum. Die geistliche Führung, Israel selbst und die ganze Welt in Form von der Römer hat Jesus Christus abgelehnt, hat den Messias verurteilt. Und die Bibel sagt, keiner ist schuld, keiner ist ohne Schuld, nicht einer, auch wir nicht. Und das letzte Wort, das Jesus an die hohen Priester und an das Volk Israel richtet, ist die Frage, sag uns, ob du der Messias bist. Ihr sagt es, ich bin's. Wir sehen das im Lukas 22, 6, 67. Ihr sagt es, ich bin es. Jesus wird also aus dem Tempel ausgestoßen. Er wird aus dem Volk ausgestoßen. Er wird zum Tempel, obwohl er den Tempel ja vom Tempel ausgestoßen wird. Und so wenden wir uns am Schluss noch dem Weg zum Kreuz. Ganz kurz noch. Jesus wird dann misshandelt und verspottet, wie sie Jesaja vorausgesagt hat. Und er wird den Soldaten übergeben. Und das ist auch noch ein spannender Punkt, wie tief das geht, wie tief Gott Jesus fallen lassen hat. Die Bibelforscher gehen davon aus, oder auch generell die Altertumsforscher, das sind keine römischen Soldaten gewesen, damals, wie man es, also Italiener oder Staatsbürger, sondern das sind sogenannte Hilfsrömer gewesen, die in dem dort gedient haben. Das sind Syrer gewesen, Samariter, all die, die die Juden abgrundtief gehasst haben zu dieser Zeit. Das sind die Hilfssoldaten gewesen, wo dort der Jesus misshandelt hat. Also Jesus wird nochmal ganz stark in die grössten Feinde von Israel, in die Hände der grössten Feinde gegeben, die ihn misshandeln dürfen, die ihn schlagen dürfen. Und er macht dann den beschwerlichen Weg auf Golgatha. Dort begegnet ihm noch Simon von Kyrene. Man sagt ja immer, der Schächer am Kreuz ist der Erste, der zum Glauben gekommen ist. Also das ist jetzt ein Nebenfakt. Aber wahrscheinlich war es Simon von Kyrene, weil er wird im Johannes erwähnt, zusammen mit seinen Söhnen. Einer davon ist der Rufus und der taucht im Römerbrief wieder auf. Der Paulus grüßt den Rufus und seine Mutter. Also auch der Simon von Kyrene bereits auf dem Weg nach Golgatha nimmt Jesus Menschen mit. Auch ein Wunder. Und er ist dort bereit, für dich und für mich den bitteren Kelch zu trinken. Und wenn wir schon im Johannes-Evangelium sind, im allerersten Kapitel bereits sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er ist der, der die Schuld trägt, der von sich aus sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Der Kelch, der ist an uns vorbeigegangen, nicht aber an Jesus. Er hat freiwillig Ja dazu gesagt. Er hat in die Tiefe von dieser Hölle geschaut, in alles, was wir kommen. Und so sterben nicht wir, sondern Jesus. Und die Rettungstat, das Kreuz, das ist ja an und für sich schon ein Symbol. Es zeigt nach Westen, nach Osten, nach Süden, nach Norden. Auch da sehen wir schon die umfassende Liebe von Gott, die sagt, und jetzt betrifft das die ganze Welt, aus Israel raus wird das dreht. Wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir, die Ostergeschichte ist eine Geschichte voller geplanter Bosheit, voller durchdachter Mordpläne, voller Intrigen. Aber es ist kein einziger Punkt von diesen Schächern aufgegangen. Weder ist die Verhaftung hat so stark gefunden, weder haben sie im Verhör können anweisen, dass er den Tod verurteilt hat. Nur sind die Römer begeistert gewesen und gesagt, den töten wir. Auch dort ist es nicht so gelaufen, wie es hätte sollen. Und wäre die Geschichte da zu Ende, dann hätten die Mörder können sagen, ja, uns ist eigentlich gleich, warum er stirbt. Hauptsache er ist tot, Hauptsache er ist aus Israel getilgt. Aber wie es eben da nicht fertig ist,
Und am Sonntag weitergeht, wo der Stefan darüber wird reden, haben auch dort sich alle verkalkuliert. Der Teufel hat sich verkalkuliert. Gott hat die ganze Weltgeschichte in der Hand. Und ich möchte hören mit dem Satz: Ich bin's. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, vielleicht auch, oder wenn Jesus zu dir sagt: Ich bin's, ich bin die Antwort. Ich bin die Antwort auf deine Nöte. Ich bin die Antwort auf deine Ängste. Ich bin die Antwort auf deine Verlorenheit. Ich bin die Antwort auf deinen Hass. Ich bin die Antwort auf die Punkte, wo du keine Vergebung findest. Antwort für deine Schuld. Ich bin's. Das ist die Ostergeschichte. Das letzte Wort von Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Lass Ostern nicht an dir vorbeigehen, ohne dir die Frage zu stellen, ob Jesus der ist, den er behauptet. Vielleicht ist das deine Antwort auf viele von deinen Fragen. Amen. Wir wollen beten. Ich bin, sagst du, Vater, und Jesus Christus, du bist es. Du bist der Retter von der Welt. Und deine Liebe zeigt sich eben genau darin, dass du zu uns Ja gesagt hast, wo wir noch schuldig sind von dir als Menschen, die gegen dich sind. Und wir sind genau gleich wie das jüdische Volk oder das römische Volk oder wer auch immer. Wir schreien auch Kreuzigerin. Wir sagen auch Nein zu dir im ersten Moment. Wir sagen auch, du bist es nicht. Und ich bitte dich, dass du heute zu den Herzen redest, die dich noch nicht kennen. Zu Herzen redest, die Angst haben. Vielleicht auch Angst vor dem Tod. Angst vor dem, wo wir kommen. Angst in dieser Krise. Dass du zu ihnen ganz deutlich sagst, ich bin die Antwort. Dass sie die Antwort ergreifen. Wir wollen dich für die Welt bitten. Für all die Menschen, die jetzt da sind, die vielleicht jetzt zuhören, zuschauen, berühre du die Herzen, lassen. Geh du nicht an ihnen vorbei. Danke, bist du auf die Welt gekommen. Danke, dürfen wir dich kennen. Dürfen wir die Frage schon beantwortet haben, ob du unser Herr sein darfst oder nicht. Dürfen wir das Kreuz schon angenommen haben, die Vergebung von dir, die an dem Kreuz passiert. Und wir sind dir dankbar, dass die Geschichte weitergeht am Sonntag mit dem grössten Wunder der Menschheit. Amen.